Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 129. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und begrüße an meiner Seite nach einwöchiger Abwesenheit Pascal.
Hallo.
Und dazu natürlich noch André.
Moin.
Wir besprechen heute einen Film, der zum wohl ja umfangreichsten Horror-Franchise überhaupt gehört, aber auch kein archetypisches Horror-Franchise. Aber es ist tatsächlich so, Pascal, du hast auch ein bisschen nachgerechnet und nachgezählt und nachgeguckt. Ich bin jetzt so auf, ich weiß nicht, sind 22 bis 25 Filme ungefähr, die man dazu rechnen kann. Das war mir jetzt so meine Zählung so ein bisschen ergeben.
Es gibt ja immer auf unserer Plattform des Vertrauens Letterboxd die Filme, die da halt im Zusammenhang stehen, und da sind es, glaube ich, 21.
Ah, okay.
Oder 22, aber irgendwo so um den Dreh.
Irgendwo so um den Dreh. Aber es spielt eigentlich im Prinzip auch keine Rolle, weil kohärent oder irgendwie zusammenhängt ist das Ganze ohnehin nicht. Wir reden heute über The Amityville Horror aus dem Jahre 1979, und das ist ein Film, beziehungsweise die ganze Filmreihe, die im Endeffekt auch wieder keine Reihe ist und auch kein Franchise ist, nur so immer vereinzelte Titel gehören zusammen, da mal 4 Filme, da mal 3 Filme, die basieren jedenfalls auf einer True Crime, zu der euch Pascal später noch was sagen wird, und wir hören erstmal, würde ich sagen, kurz in den Trailer rein.
It's the kind of house they don't build anymore. A relic of a time when the world wasn't in such a hurry. When there was still time for a little charm and elegance. It has stood empty for a long while. And at the price, it is a bargain. For a growing young family, it is almost too good to be true.
What do you think?
I love it.
James Brolin, Margot Kidder, Rod Steiger, in The Amityville Horror.
God's peace in this house.
Get out!
Hello?
Hello, Kathy? Father Delaney, there's something very important.
After the Lutz family moved into their dream house, they were running for their lives. What happened to them is an experience in terror you will never forget, and you will believe in the Amityville Horror. From the best-selling book that made millions believe in the unbelievable, the Amityville Horror.
The Amityville Horror hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von glatten 3 von 5, auf der IMDb 6,3 von 10, ist freigegeben ab 16 Jahren und ist ungekürzt auf der NSM Records, Blu-ray oder DVD zu sehen. Und was ich sehr interessant finde, und das wusste ich tatsächlich wirklich nicht, dass der Film hat ja 4 Millionen Dollar gekostet und 86 Millionen Dollar eingespielt. Und der ist ein absoluter Mega-Hit gewesen und gehörte damals zu diesem Zeitpunkt zu den 10 erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. Wusstest du das, André?
Nee, war mir so auch nicht bewusst, tatsächlich.
Was ich dazu auch noch ganz spannend finde, der, das mal vorweggenommen, darauf kommst du ja gleich bestimmt noch, der James Brolin, der ja, Hauptdarsteller, hat ja damals auch tatsächlich zu einem Großteil seiner Gage drauf verzichtet, um im Gegenzug dann halt 10% der Domestic-Einnahmen zu bekommen, in der Hoffnung, dass da ein bisschen was für ihn mal rumkommt. Und das sind wohl, inflationsbereinigt hat ihm der Film wohl 55 Millionen Dollar eingebracht.
Smarty McSmartpants. Ganz nettes. Auf jeden Fall. Ja, hat auf jeden Fall gut gut gepokert, muss man sagen. Und es überrascht halt auch insofern, weil der Film an der Kinokasse im Juli 1979 eben auch mit so anderen Schwergewichten wie James Bond, Moonraker oder Alien zu kämpfen hatte. Aber tatsächlich hat sich Amityville Horror durchgesetzt. Bei uns ist der Film ein halbes Jahr später erschienen, war jetzt nicht ganz so ein großer Erfolg, aber auch kein Flop. Ja, Regie geführt hat Stuart Rosenberg, der hat noch ein paar andere ganz interessante Filme gemacht, die ich hier auch liegen habe, aber die ich noch nicht geguckt habe. Voyage of the Damned und The Pope of Greenwich Village. Und in der Besetzung haben wir James Brolin, das ist der Papa von, jetzt muss ich jetzt überlegen, Josh Brolin, ne? Ja. Ich will Bestätigung haben.
Ich bin mir nicht sicher, aber es ergibt ja Sinn, weil sie gleich heißen.
Nee, also er ist auf jeden Fall der Vater von Thanos. Und von anderen berühmten Filmen, dem andere berühmte Filme wie dem Oldboy Remake, wollte ich gerade sagen. Aber es ist Josh, oder? Herr Hacker?
Ja.
Ist es Josh Brolin?
Ja, es ist Josh Brolin.
Okay. Und ihm zur Seite steht Margaret Kidder, die wir zuletzt ja in unserer Episode zu Black Christmas hatten, die auch schon mal Lois Lane gespielt hat in der ersten Superman-Verfilmung tatsächlich. Also ich habe den Film jetzt zum ersten Mal gesehen. Wie sieht's bei euch aus, Pascal?
Ich habe auch den Film zum ersten Mal gesehen und ich glaube auch tatsächlich sogar noch keinen der anderen sehr vielen Filme, die den Namen Amityville irgendwo im Titel tragen bisher.
Dein Glück. Wie sieht's bei dir aus, André?
Ich kannte ihn, allerdings so ein typischer, habe ich schon mal gesehen, aber nicht mehr wirklich im Kopf gehabt, Film. Habe ich früher mal in den 90ern mal im Fernsehen gesehen, definitiv. Ich konnte mich an vieles erinnern, aber seitdem eben auch nicht mehr. Also deswegen, die Auffrischung war nochmal gut hier. Aber ja, ganz neu war er für mich jetzt nicht.
Ja, der Film basiert ja auf einer Buchvorlage von Jay Anson, die heutzutage ja auch so ein bisschen in der Kritik steht, die so ein bisschen, ich habe ein paar Sachen gelesen darüber, manche sagen, es ist so ein manipulatives Stück Pseudojournalismus mit schlechtem Schreibstil und schlechtem Ausdruck, wie eine Geistesstory, die man sich am Lagerfeuer erzählt. Aber sie basiert angeblich auf einer wahren Begebenheit, Pascal, und du hast da was für uns rausgesucht.
Ja, es ist halt so, das ist tatsächlich eine, also wenn ich es jetzt in der vollen Breite erzählen würde, eine relativ umfangreiche Geschichte, wo sich halt auch viele Menschen bis heute immer noch widersprechen und vieles im Unklaren ist. Deswegen habe ich mich jetzt einfach mal darauf beschränkt, die, und auch das setze ich mal in Klammern, aber so die unumstrittensten Fakten zum Amityville-Horror zusammenzutragen. Und ja, das trage ich doch jetzt gerne einmal vor. Es begab sich am späten Nachmittag des 13. November 1974, dass der damals 23-jährige Ronald DeFeo Jr. aufgeregt in die Henry Bar in Amityville, Long Island, gestürmt kam und berichtete, dass seine Eltern ermordet wurden. Nachdem eine Gruppe von Anwohnern gemeinsam mit DeFeo das Anwesen der Familie an der 112 Ocean Avenue aufsuchten und feststellten, dass dieser nicht gelogen hat und die Eltern tatsächlich tot im Haus liegen, wurde sofort die Polizei verständigt. Diese stellte fest, dass nicht nur die Eltern, sondern auch sämtliche Geschwister DeFeos am frühen Morgen des 13. November im Haus der Familie erschossen wurden. Die daraufhin folgende Suche nach dem Mörder war eine kurze, denn DeFeo Jr. verstrickte sich während seiner Vernehmung von Beginn an in Widersprüche und so gab es schon am darauffolgenden Tag zu, selber für die grausamen Morde an seinen Angehörigen verantwortlich zu sein. Ein Jahr später, am 21. November 1975, wurde Ronald DeFeo Jr. 6-mal zu 25 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Das Motiv konnte nie abschließend festgestellt werden und DeFeo hat über die folgenden Jahre unterschiedlichste Variationen des angeblichen Tatablaufs an die Öffentlichkeit getragen. Er befindet sich zum Tag dieser Aufnahme in der Sullivan Correctional Facility, einem Hochsicherheitsgefängnis in Fallsburg im Bundesstaat New York. Einen Monat nach der Verurteilung DeFeos hat das ehemalige Anwesen der Familie neue Besitzer gefunden. George und Kathy Lutz, ein frisch verheiratetes Ehepaar und Caseys drei Kinder aus früherer Ehe sind in das Haus eingezogen, nachdem sie es für einen verhältnismäßig günstigen Preis gekauft haben. Die Geschichte des Hauses und der dort stattgefundenen Mordserie ist der Familie bekannt gewesen. Bestätigt ist, dass die Familie keinen vollen Monat im Haus gelebt hat und nach 28 Tagen im Januar 1976 das Anwesen verlassen hat. Das Ehepaar berichtete damals von diversen paranormalen Vorfällen, die ihnen in der kurzen Zeit im Haus passiert sein sollen, die schlussendlich dazu führten, dass sie es nicht einmal 30 Tage dort ausgehalten haben. 1,5 Jahre später, im September 1977, veröffentlichte Autor Jay Anson das Buch The Amityville Horror, in welchem er die Geschichte der Familie Lutz aufgearbeitet hat und unter Umständen ausgeschmückt hat und war damit außerordentlich erfolgreich. Und so dauerte es auch keine weiteren 2 Jahre, bis im Juli 1979 ein Film unter dem Namen The Amityville Horror in die Kinos kam, der sich ebenfalls diesem Thema annahm.
Und worum geht's da genau?
George und Kathleen Lutz haben ein echtes Schnäppchen gemacht und sich im beschaulichen Örtchen Amityville ihr Traumhaus gekauft. Die Tatsache, dass in dem alten Anwesen im Kolonialstil erst vor etwas über einem Jahr ein junger Mann namens Ronald DeFeo Jr. seine gesamte Familie ermordet hat, hält die beiden nicht davon ab, zusammen mit Katys drei Kindern aus erster Ehe in das Haus einzuziehen. Um die unheilvolle Vergangenheit des Hauses noch besser verdrängen zu können, bittet das Ehepaar den Priester Delaney darum, das Haus zu segnen. Doch sobald dieser das Haus betritt, spürt er, dass etwas Böses in den Gemäuern weilt und ergreift nach erfolgloser Kontaktaufnahme mit der Familie die Flucht. Und auch das junge Ehepaar und die Kinder müssen ähnliche Erfahrungen machen, denn nach und nach ereignen sich immer unheimlichere, paranormale und unerklärliche Vorfälle in den vier Wänden. Und so müssen sich George und Kathleen schon bald die Frage stellen, schaffen sie es, dem Geheimnis des Hauses auf die Spur zu kommen? Oder sollten sie lieber die Flucht ergreifen und den Traum, der zu einem Albtraum verkommen ist, hinter sich lassen?
Interessanter Fakt ist, wie ich finde, dass man sich damals, also der Film heißt ja ganz normal The Amityville Horror und hat als Untertitel die Tagline For God's Sake, Get Out, Ausrufezeichen. Und beim finnischen Filmverleih hat man sich so ein bisschen geirrt und hat das Ganze verdreht. Und dort heißt der Film tatsächlich For God's Sake, Get Out. Und das fand ich ziemlich witzig irgendwie, weil es ja irgendwie das einzige Land auf der Welt ist, wo das schiefgegangen ist. André, wir haben ja nun schon sehr viele Horrorfilme gesehen und wir haben auch schon sehr viele Haunted House Horrorfilme gesehen oder Geisterhorrorfilme, sei es bei Poltergeist, aber auch aktuellere Sachen wie eben den Film aus dem Conjuversum, irgendwie The Conjuring, Annabelle und so weiter. Und wenn man sich jetzt Amityville Horror anguckt, dann sieht man ganz klar, dass dieser Film jetzt mal unabhängig von seinen Qualitäten als Film selbst, aber zumindest von seinen Motiven her und von seinen, ja, von seinen Ideen teilweise im Prinzip Pate stand für das, was heute immer noch Millionen von Leuten ins Kino zieht, oder?
Definitiv. Also er zählt ja auch absolut als Klassiker und kann man, glaube ich, schon vorwegnehmen, schon zu Recht, weil er definitiv so viel dieses Haunted House-Genre eine Grundlage gelegt hat oder viele Regeln auch einfach eingeführt hat, die man heute wiederfindet. Auch ikonische Szenen, die man heute immer wieder in genreverwandten Filmen wiederfindet. Von daher, den Status hat er schon zu Recht. Und er hat da damals auch eben viel für Furore gesorgt, eben gerade dadurch, dass es eben ein True-Crime-Fall ja in dem Sinne ist. Ob das natürlich mit den paranormalen Begebenheiten dann eben so gestimmt hat, das kann man natürlich jetzt so nicht beweisen. Aber jedenfalls hat das natürlich alles Rummel gesorgt. Das erklärt wahrscheinlich auch, ich kenne jetzt die Budgets zwar nicht, auch für die Marketingkampagnen, aber das erklärt auch vielleicht, warum dann The Amityville Horror in dem Release ja erfolgreicher war als die von dir eben genannten Konkurrenzfilme, weil er, glaube ich, natürlich dann gerade in den USA als lokales Phänomen eines True-Crime-Falls ein verfilmter, also die Leute da werden das ja mitbekommen haben und dann natürlich gerade auch im Bundesstaat, war das sicherlich eine interessantere Geschichte als jetzt irgendwas Entrückteres wie ein Alien, ein Sci-Fi-Film oder so. Von daher glaube ich, dieser fundierte Hintergrund des Films, der dann auch noch eben gerade in den USA dann eben ansässig ist, glaube ich, hat da schon viel für Rummel eben einfach gesorgt. Und es ist ja auch immer so ein bisschen fraglich, ne, ob man sowas verfilmen sollte, ne, es ist respektlos, es ist natürlich hier in so einem Mordfall gegenüber den Opfern und so weiter. Auf jeden Fall, der Film selbst hat auf jeden Fall mit seinen Szenen, die er wie gesagt hier geprägt hat, hat er sich einen Namen gemacht, zu Recht im Genre. Und ja, wie gesagt, man findet einige Parallelen in fast allen bekannteren Haunted House Filmen, die sich eben hier ein bisschen an Amityville Horror eben messen. Und allein das Haus selbst ist ja sehr ikonisch, mit diesen großen runden Bogenfenstern und so weiter. Das hat sich ja sehr eingeprägt in die Horror-Genre-Kultur.
Die haben sie übrigens ausbauen lassen, die späteren Besitzer dieses Hauses, weil da wohl zu viele Touristen kamen, um
das Haus zu verstehen.
Und interessant ist tatsächlich, dass ich gelesen habe, weil ich es eben erwähnt hatte mit Conjuring und Annabelle, dass die Warrens, also die Hauptfiguren aus den Conjuring-Filmen, Ed und Lorraine Warren, tatsächlich den echten Fall in Amityville tatsächlich untersucht haben. Mhm. Das finde ich tatsächlich ziemlich interessant. Und im zweiten Teil, den ich noch nicht gesehen habe, der Ende des Monats tatsächlich von NSM Records auch auf Blu-ray rauskommt, da spielen diese beiden Figuren auch, glaube ich, eine Rolle tatsächlich. Das finde ich dann schon wieder irgendwie ein bisschen interessant. Und es ist wohl, das ist mir tatsächlich jetzt nicht aufgefallen, bei einem der Kinder hier in dem Film ist tatsächlich auch eine von den echten Annabelle-Puppen zu sehen.
Genau, ja. Im Bett liegt die immer. Oder auf dem Stuhl sitzt sie sonst immer, auf dem Schaukelstuhl später dann auch, genau.
Also es kommt alles nicht von ungefähr.
Also dass die Puppe jetzt wahrscheinlich dann im echten Haus dabei war, bezweifle ich jetzt mal. Ich glaube schon, dass das eher ein filmischer Gag ist, eben weil es sich so im selben paranormalen Gefilde abspielt, aber ja, ist natürlich ein gutes Easter Egg für Horrorfans.
Pascal, es ist ja so im Film, dass die Figuren, also die beiden, also das Ehepaar George und, jetzt habe ich schon wieder vergessen, George und
Kathy.
George und Kathy, ja, Bescheid wissen. Also sie besuchen ja am Anfang das Haus und lassen sich alles zeigen. Und ihnen ist schon klar, dass hier mal ein, ja, Unglück ist schon fast ein falsches Wort, ein schlimmes Verbrechen oder schlimme Dinge einfach passiert sind in dem Haus. Und ihnen ist auch klar, dass sie genau deswegen das Haus auch billiger kriegen. Mich würde interessieren an dieser Stelle, wie du diese Prämisse fandest. Denn ich finde, dass für mich die Ausgangssituation spannender gewesen wäre, wenn ich zwar als Zuschauer über das Haus Bescheid wüsste, aber nicht unsere Hauptfiguren. Wie sieht's da bei dir aus?
Na, okay, das ist natürlich interessantes Gedankenspiel. Da habe ich mir jetzt auch, während ich den Film gesehen habe, wenig Gedanken zu gemacht. Aber prinzipiell, also gestört hat's mich nicht, dass die das wussten. Es wird halt ein bisschen wenig draus gemacht. Und wenn damit halt was gemacht wird, dann es ist auch ein bisschen konfus, meiner Meinung nach. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der davon sehr profitiert hätte, wenn die gar nichts davon mitbekommen hätten, denn ich glaube, das wäre jetzt, also dem Drehbuch hätte das jetzt keinen großartigen anderen Twist gegeben. Ich denke, das wäre im Großen und Ganzen auf den gleichen Film hinausgelaufen. Aber ist auf jeden Fall ein interessantes Gedankenspiel, aber ich glaube, das hätte keinen großen Unterschied gemacht.
André.
Ich glaube halt, also das Problem ist, also auf der einen Seite, wenn wir uns an dem True Crime Fall bewegen, an realen Ereignissen und so, dann wäre es halt auch falsch. Also sie wussten es ja, das haben wir auch eben Pascals Erläuterung des ganzen Falls gehört. Und ich finde halt, es hätte auch keinen Sinn gemacht, weil der Fall hat da eben, das sagen sie auch im Film, hat halt riesen Rummel gemacht. Jeder kennt es, der Film steigt auch damit ein. Und jeder weiß es einfach, das ist total bekannt. Und es hätte einfach keinen Sinn gemacht, dass sie das nicht wissen, dass sie von nichts gehört haben. Wenn man sich ein Haus anguckt, dann beschäftigt man sich einfach damit. Und ja, wie gesagt, davon nichts mitzubekommen, glaube ich, dafür muss man unterm Stein leben. Wären die jetzt wirklich aus, keine Ahnung, Brasilien eingereist oder von irgendeinem Land, die sich halt damals auch gerade zu der Zeit überhaupt nicht mit den USA beschäftigt hatten und irgendeinem Haus und einem Mordfall da, dann hätte ich gesagt, okay, die kommen von irgendwo anders her, die haben damit keinen Bezug so. Aber das ist ja nicht der Fall. Und von daher, das wäre einfach unrealistisch gewesen, hätten sie davon nichts mitbekommen, irgendwie aus welchen Gründen auch immer. Von daher, ich finde das jetzt auch nicht schlimm, dass sie es wissen. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Dann hast du halt dieses typische, ich meine, das ist ja auch ein Trope, dieses typische, sie ziehen halt wo ein und wissen halt nicht, ob es Geheimnis des Hauses ist. Und das müssen sie nach und nach lüften. So, ja, bin ich bei Pascal. Hätte für mich, glaube ich, den Film jetzt auch nicht irgendwie geil geturnt. Also von daher stört mich das nicht.
Was ich tatsächlich ziemlich gelungen fand an dem Film, und da wird es heute wenig von mir zu hören geben, so viel sei schon mal verraten, ist tatsächlich die Eingangssequenz, die ja so ein bisschen uns die Verbrechen, die dort, oder das Verbrechen, was dort geschehen ist, naheliegt und präsentiert, ohne explizit zu werden. Aber ich finde, da ist der Film atmosphärisch am stärksten für mich. Wie sieht's da bei euch aus? Fandet ihr, also ich muss sagen, ich fand den Anfang sehr gelungen. Das war noch so viel Versprechen, dass ich dachte, oh, das wird jetzt besser, als ich erwartet habe.
Hm, ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich fand auch gerade den Anfang, ja. Später wird es auch nochmal wiederum sehr atmosphärisch. Ich finde auch immer dann, wenn tatsächlich der Soundtrack da auch versucht, was dazu beizutragen, dann gelingt das auch ganz gut.
Oscar nominiert. Finde ich auch, der ist gut, ja. Der ist echt gut, der Soundtrack. Ja.
Oscar nominiert.
Der ist halt wirklich. Oh krass, das wusste ich nicht. Aber ja, klingt nachvollziehbar, weil der ist halt wirklich, der ja, bleibt auch hängen. Und ja, die Atmosphäre ist stark und danach, ja, geht's halt erstmal ein, zwei, also fast in den Rückwärtsgang und wir haben sehr lange Exposition, wenn man es so nennen kann, weil wirklich eine Geschichte erzählt wird, dann ja auch nicht. Aber ja, ich weiß nicht, André, wie fandest du den Anfang?
Gehe ich mit, ja, der Anfang super. Also der, ja, erklärt dir innerhalb von kürzester Zeit diesen Fall, ohne viel zu erzählen zu müssen. Ne? Ist halt schön Show, Don't Tell, du siehst halt, und wie Chris sagt, nicht so explizit, so du siehst halt, wie eine nicht näher ausgeleuchtete Gestalt durchs Haus zieht und mit einem Gewehr halt die Familienmitglieder da eben erschießt und dann hast du eben die Polizei, die eintrifft, die Reaktion auch der Polizisten, die halt aufgrund der abscheulichen Tat natürlich extrem angewidert sind und so, das ist sehr gut und du bist halt auch direkt im Bilde, was Phase ist und dann geht's ja, wie du gerade sagst, Pascal, direkt über dann eben erstmal ins Jetzt und eben zur Familie, die jetzt erstmal sich das Haus anschaut, aber der Anfang, der setzt auf jeden Fall einen sehr soliden Grundton erstmal in den Film. Und da bin ich bei Chris, den er halt dann leider lange Zeit erstmal nicht halten kann.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, an dem dann die Meinung eben auseinandergeben, ob der Film gefällt oder eher weniger gefällt, weil das ist dann so, dass das Tempo sehr stark Rückwärtsgang, wie Pascal das gesagt hat, das eigentlich trifft es eigentlich schon fast. Wir sehen, wie sie einziehen, wir sehen so ein bisschen die Familienverhältnisse, wer da Probleme mit wem hat oder aus welchen Gründen auch immer. Und das ist alles sehr schleppend. Ich muss zugestehen, ich fand es auch wirklich erschreckend langweilig, weil dort einfach nichts passiert ist. Auch diese ersten Andeutungen, dass dort übernatürliche Dinge vor sich gehen, das war mir alles zu wenig, weil auch diese Dinge einfach auch für mich relativ banal waren, die dort geschehen sind, die man mit natürlichen Ereignissen erklären konnte. Und der Höhepunkt war für mich so, das ist ja dann schon fast Richtung Mitte des Films, einfach diese 1.500 $ Geldrolle, die auf einmal verschwunden ist. Und ich dachte so, boah, krass. Da wird auch später nie wieder drüber geredet oder so. Und ich
naja, da wird einfach Geld gemobbt zum Geist, ja.
Ja, wow. Erstmal ein paar Mediabooks kaufen, so. Also, ja, das war.
Das habe ich auch also, nicht verstanden. Sorry.
Nee, alles gut.
Also, ich wollte nur sagen, ich hab's nicht verstanden, weil dann auch, also, was mich halt wirklich durch den Film hindurch immer wieder gestört hat, ist, dass er dann auch immer auf solchen Belanglosigkeiten immer so rumreitet. So. Und das ist zum Beispiel einmal diese Geldrolle. Das passiert ja alles in so einem kleinen Subplot. Das ist, glaube ich, der Bruder von Kathy, der heiratet.
Mm, genau.
Und dann haben wir da auch noch, ja, dann begleiten wir die teilweise noch so ein bisschen mit dann zur Hochzeitsfeier, wo dann auch noch eine Diskussion darüber stattfindet, ob jetzt, wie jetzt dann halt das Catering bezahlt werden soll, weil das Geld ist ja weg. Und ich verstehe schon, dass es ein bisschen darum geht zu zeigen, dass George halt nach und nach ja, einfach so quasi sein Burnout aufgrund der Situation im Haus bekommt und dass er halt immer dünnhäutiger wird und dazu neigt halt, Leute zu drohen und immer aggressiver wird. Aber auch dann diese Momente sind, ja, werden für mich viel zu lange in die Länge gezogen und dann, ja, davon hat der Film einiges. Ich erinnere mich noch an diese Szene mit dem Priester Delaney, der dann diese Diskussion hat mit den, ich glaube, weiß ich nicht, anderen Priestern oder seinen Vorgesetzten, wie auch immer, die ja auch so lang ist oder sich so lang angefühlt hat.
Überhaupt die ganzen Subplots mit den Priestern. Also die schneiden ja sehr oft zu denen. Also quasi der Kickoff ist ja am Anfang, wie du auch in der Beschreibung des Films in der Inhaltsangabe vorgelesen hast. Der Priester soll ja das Haus segnen. Und dann kommt ja diese auch zugegeben legendäre Szene mit diesen Fliegen, ne? Die ich leider nicht mehr so ernst nehmen kann, wenn man mal Scary Movie 2 gesehen hat. In der Anfangsszene mit James Woods, wo er sich einscheißt mit den Fliegen. Als Parodie hier auf den Film. Aber die finde ich auch eigentlich ganz cool, weil ich finde die schon ziemlich eklig. Mit diesen tausenden Fliegen, die so in Nahaufnahmen und ihn dann da komplett einhüllen quasi, während er versucht, das Haus zu segnen. Ich finde die Szene eigentlich ganz ganz gelungen, muss ich sagen. Aber dann eben, ja, flieht er eben, dann kommt ja raus, dass er quasi seitdem krank ist, ne, seitdem er da im Haus war. Er liegt halt flach und ihm geht's nicht gut. Und dann schneiden sie ja immer wieder eben in diese Bastei da rein und ja, Diskussion mit den Pastoren, was war denn da los? Und er ist krank und dann irgendwelches Bibelgeschwafel über Gut und Böse. Und aber das, wie du sagst, das führt zu nichts. Weil eigentlich hat es keine Relevanz, eigentlich. Also du weißt halt nur, er war da und ihm geht's nicht gut. Okay, also genau wie dem Vater eben. Aber es hat halt keine Relevanz. Da kommt am Ende nochmal, wenn diese Statue da bröckelt, ne, wo er sein Augenlicht verliert, nochmal dieser Moment. Also ja, er hat das Böse dann irgendwie auf jeden Fall mit sich getragen. So. Aber wirkliche Relevanz dann eben passiert ja nicht. Außer, dass sie ab und zu nochmal anruft, um Hilfe bitte, die wollen nicht helfen, weil sie irgendwie auch schon merken, da geht das nicht rechten Dingen zu. Aber dieser ganze Priester-Subplot führt halt auch ins Leere dann.
Ich habe auch das Gefühl, dass das so ein bisschen einfach drin ist, aufgrund der Erfolgsgeschichten vom Exorzisten und von Das Omen, wo das einfach auch elementare Teile waren. Aber hier hast du nie das Gefühl, dass das irgendwie kohärent zusammenpasst. Das ist irgendwie miteinander. Also du hast generell, habe ich das Gefühl, sehr viele Szenen, die so rangeklatscht wirken. Eben auch vor allem die Szenen, die dann in Anführungszeichen gruselig sein sollen, die wirken dann auch immer so wie kleine Episoden, die da einfach rankommen. Und gerade in den ersten zwei Dritteln verhalten sich die Figuren auch so im Hauptstrang der Erzählung, als wären die Sachen gar nicht passiert. Also man merkt ihnen das irgendwie gar nicht an teilweise. Also ich fand das irgendwie, auch ein bisschen seltsam irgendwie. Und gerade diese Priestergeschichte ist, die will nie so richtig Fuß fassen in der Geschichte, habe ich das Gefühl.
Wie gesagt, es ist ja auch nicht so, dass dann irgendwie nochmal ein Priester ins Haus kommt und dann gegen das Böse kämpft oder so. Das passiert ja einfach nicht. Also die ruft dann ein paar Mal an, dann wimmeln sie ab, weil sie halt nicht mehr hinkommen wollen irgendwie. Und dann ist es halt, dann war es das halt. Wie gesagt, da fehlt ja immer noch so ein Augenlicht und dann ist es durch. Also die machen ja auch aktiv nichts mehr am Haus oder so. Und also das Ding ist halt, die beiden Hauptfiguren halt, also hier Brolin und Kidder, die tragen den Film zum größten Teil. Ich finde, die haben eine gute Chemie. Sei es, ob sie jetzt gerade wieder total streiten aufgrund der ganzen Situation, ob sie miteinander schlafen, was auch immer sie tun. Ich finde, die Chemie zwischen den beiden ist super. Ich finde auch Brolin in diesem, ich meine, das ist ja alles total slow pace. Ebenso genauso wie sein, so dieses langsam wahnsinnig werden. Wobei ich auch sagen muss, es kommt relativ spontan. Ne? Also der Film erklärt es in dem Sinne ja auch null. Es fängt einfach an. Ne? Und du kannst dir quasi selber zusammenreimen, was mit ihm los ist. Ich muss aber auch sagen, so sein Make-up, wenn er langsam, weißt du, diese total, also er sieht aus, als ob er 40 Tage nicht geschlafen hat, diese roten Augen und sieht einfach komplett fertig aus, so. Das finde ich, macht das schon alles sehr gut. Und auch immer dieser Wechsel, so dieser fast minütliche Wechsel zwischen, ich werde langsam wahnsinnig in Hacke irgendwie 8 Stunden Holz am Tag. Und in der nächsten Sekunde irgendwie kommt sie vom Einkaufen wieder, er soll helfen, er ist kurz pisst, aber dann macht so Snap und er ist wieder normal und es hilft dir wieder. Und also dieses Wechselspiel zwischen anscheinend diesem langsam besessen werden und aber ich bin ja immer noch hier Vater und cool und alles easy, das macht er sehr wechselhaft so schnell hin und her. Das fand ich echt ganz cool, weil man immer so merkt, so natürlich, er kämpft auch so dagegen an irgendwie. Ne?
Ja.
Das mochte ich alles eigentlich schon ganz gern. Aber halt, es dauert halt auch zu lange, bis wirklich was passiert. Und jetzt kommt auch ein Punkt halt eben, ich meine, das ist, glaube ich, auch ein großes Problem des Films. Ich weiß nicht, wie euch es gegangen ist. Mir ging es auch so, dass mir fehlt in dem Film halt einfach doch so eine Bedrohungslage. Also man weiß ja quasi, auf was das hinauslaufen könnte, weil man ja den Anfang kennt, ne? Und man kann sich ja dann schnell denken, in welche Richtung das läuft und so quasi das Gleiche passiert jetzt quasi wieder nur mit einer neuen Familie. Aber ich finde halt, der Film schafft es nicht, dem Zuschauer zu vermitteln, dass diese Familie Lutz aktiv wirklich in Lebensgefahr ist. Du hast halt mal diese Szene mit dem Jungen, dem die Hand da in diesem Fenster eingequetscht wird, so klar.
Warum schüttet die eigentlich die Hand?
Ja, weil das Fenster halt so fest draufgeknallt ist, halt so geschenkt halt so. Aber so, die ist auch ganz unangenehm. Geht ja, ich meine, auch das Gewalt halt gegen Kinder ist eh immer so eine Sache für sich. Und dann ist ja das Mysteriöse, dass dem Kind quasi trotzdem nichts fehlt, ne? Sie reden dann drüber, oh, er hat nicht mal eine gebrochene Hand, voll komisch so. Als ob die Mutter sich darüber freuen würde, wenn er eine gebrochen hatte. nee, aber das ist so ein Moment. Aber ich finde, sonst so hast du während des Films, Du hast nicht das Gefühl so, dass diese Familie gerade in akuter Gefahr schwebt. Und ich finde, das ist ein Problem, weil wenn das funktionieren soll als wirklich Horror und als Suspense, dann müsste ich als Zuschauer ganz halt denken, oh, haut doch da ab, verschwindet doch da. Und ich finde, das hast du nicht so richtig. Da passieren halt ein paar skurrile Sachen und dann geht's ja wieder schlafen. Und alles fängt wieder, ne? Also der Alltag ist zu normal dafür, dass da eigentlich so viel Shit abgeht bei denen, finde ich. Wie geht's da euch?
Ich bin ja auch nicht so. Ich mach mal ganz kurz. Ich bin ja auch generell, das ist ja kein Geheimnis, auch kein großer Fan von so Geister und Supernatural-Geschichten. Mhm. Und für mich ist da eh der Horror immer sehr begrenzt. Also selbst bei einem Film wie Poltergeist, wo dann sich mal ein paar Tische oder Stühle stapeln und so, oder Paranormal Activity, wo dann mal eine Xbox an- oder ausgeht, das sind jetzt, weil ich eben nicht an Geister glaube, bilden die für mich nicht wirklich einen gewissen Horror oder eine Gefahr dar, weil es auch selbst im Film, im Filmbereich einfach auch kaum Filme gibt, die Geistergeschichten erzählen, in denen Leute umkommen. Irgendwie, also es bringt ja nicht ein Geist irgendwie Menschen um, also wenn, dann wird irgendwas ausgelöst, was sie vielleicht umbringen könnte und so, aber es ist nie irgendwie so eine aktive Gefahr dort und das ist doch eher selten, dass die da auch mal ein bisschen härter zur Sache gehen und da habe ich generell immer so mein Problem. Und dieser hier, wie du schon sagst, der ist dann halt nochmal eine Stufe drunter, dass selbst das, was hier gefährlich vielleicht sein soll, einfach für mich als Zuschauer keine Gefahr, ja, was heißt für mich als Zuschauer, auch für die Figuren im Film eigentlich keine Gefahr darstellt, so wirklich. Aber da noch kurz auch als Überschwenk für Pascal, ich erinnere mich jetzt tatsächlich an einen einzigen gruseligen Moment und das ist das mit diesen Lichteraugen am Fenster. Da habe ich mich irgendwie erschreckt. Hm. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, die ist gut. Die magische Szene.
Weil eine Tochter sieht ja da quasi, für die ist ja quasi das Übernatürliche dort, diese imaginäre Freundin, die sie dort hat.
Ja, das tote Kind.
Genau, ja.
Aber, also das ist ja quasi eins der erschossenen Kinder, die da vorgewogen. Also
genau, aber sie behandelt sie ja so, als wäre sie eine Freundin.
Genau, und das ist ja auch ein Trope, der heutzutage in den Haunted House-Filmen Standard ist, ne?
Ja, aber da denn als Mama dazukommt und es ist draußen schon dunkel und dann, ist fast ein Jumpscare, würde ich sagen. Aber da muss ich sagen, da habe ich mich ein bisschen verfehlt, muss ich sagen. Aber Pascal, ich habe dich vorhin unterbrochen. Du bitte.
Nee, alles gut. Wir haben einfach nur gleichzeitig angefangen. Ja, aber ich würde euch da beiden zustimmen. Also auch André, ich verstehe genau, was du meinst. Das Fehlen der wirklichen Gefahr ist halt tatsächlich auch für mich ein Problem, weshalb ich jetzt nie wirklich ein gewisses Gefühl von Spannung empfinde. Es gibt ganz selten, das ist, glaube ich, dann auch, geht so Richtung dritter Akt, wo der Film das an einigen Stellen mal ganz gut schafft, dass man oder ich das Gefühl hatte, dass jetzt, das ist, glaube ich, auch mal so eine Traumsequenz, halt George, der Vater, dass halt dann er vielleicht diesen Kampf in dem Sinne verliert, dass jetzt halt sich die Geschichte nochmal so abspielt, dass er jetzt seiner eigenen Familie das nochmal antun könnte, was halt vorher in dem Haus schon passiert ist. Da gibt's dann, ich glaube, das ist eine, auch doch, das müsste die Traumsequenz sein, wenn er, könnte man sich jetzt fast schon fragen, ob das dann ein Jahr später für Kubrick bei Shining unter Umständen Inspiration war, eine verhältnismäßig ähnliche Szene drin hat, wo er dann halt mit der Axt die Tür, ich glaube auch hier zum Badezimmer sogar, zerschlägt.
Ja, aber ich glaube, da sind die Drehzeitpunkte zu nahestehend, zu nah, als ne? dass man da, das ist immer dann so, wenn alles, was so binnen von 2 Jahren passiert, ist, glaube ich, eher immer Zufall, wenn da sich irgendwas ähnelt.
Ja, das ist wahrscheinlich recht. Aber es ist, ja, man hat irgendwas Gefühl, aber ja, nee, du hast schon recht, ja. Aber genau, grundsätzlich von dem Haus, von diesem Spuk im Haus, die Gefahr, die da ausgeht, das Gefühl habe ich halt auch nie so. Das ist, eigentlich entsteht da so, denke ich mir, nach 60 Minuten denke ich mir, okay, alles klar, so Finger weg von allen Sachen, die sich bewegen und am besten das Bett in die Mitte des Raums rücken und dann ist eigentlich alles cool. Aber
ja, halt Ende auch so das Geistermädchen, sie sperrt halt die Babysitterin im Schrank ein, aber es passiert ja eigentlich gar nichts. So, das ist halt wie so ein Kinderstreich, was halt wieder passt, natürlich, weil es ein Geisterkind ist. So, da fair enough so. Aber das sind halt solche Momente, wo ich mir halt denke, so, ja, okay, aber nein. Also das geht mir, das nimmt mich nicht genug mit dann irgendwie. Da bin ich dann so, ja, okay, war sicherlich für das Kind doof, aber es passiert ja eigentlich nicht richtig was. Ja. Und wirklich die Eskalation ist ja wirklich dann erst am Ende, wenn der Vater wirklich zum Gewehr halt greift. Und auch das aber hält ja nur für irgendwie 30 Sekunden an, weil dann wird er wieder rational und rafft, dass er ist. Und dann ist ja auch schwer gegessen, die Nummer.
Man hat so ein bisschen das Gefühl, als würde Rosenberg irgendwie das versuchen, irgendwie so realistisch und natürlich zu halten wie möglich. Also selbst das Übernatürliche versucht er irgendwie noch so geerdet zu erzählen, das Ganze irgendwie.
Was ich unter der Prämisse, dass man natürlich halt natürlich keine Beweise für den echten Fall hat, gar nicht so schlecht finde halt. Weil du kannst ja trotzdem immer noch so theoretisch sagen, vielleicht ist es ja wirklich auch nur Stress und dann irgendwie der Gedanke daran, dass du halt hier in so einem Haus wohnst, wo sowas passiert ist und so. Aber dafür ist es dann wieder schon too much, dass, was er dann mit diesen Fliegen macht, natürlich dann unten diesen, wenn dann die Hippie-Freundin kommt und diesen Kellerraum findet, ne, mit dieser schwarzen Masse, die aus dem überall rauskommt und dann diese Geistergesichter-Erscheinung des alten Vaters und so weiter. Das sind dann wieder so Sachen so, ja, nee, dann da sagt er ja ganz klar, okay, hier ist was Übernatürliches. Ne? Also da lässt er auch keinen Spielraum zu. Und dafür ist es dann halt einfach zu wenig. Und auch wenn er am Ende da reinfällt, dann denkt man ja, okay, er ist jetzt quasi so, das ist dieser Raum, wo auch der Hund den ganzen Film über da an der Wand schabt, ne? Das ist so die Quelle des Bösen quasi.
Ja, der Red Room.
Der Red Room, und er fällt am Ende quasi dann rein in dieses schwarze Pechloch. Und dann denkt man so, ja, okay, das war's jetzt. Ne? Jetzt ist er wahrscheinlich Satan persönlich. Und er klettert halt raus, der Hund zieht ihn quasi raus und er ist gerettet. Und das war's.
Ja. Also, das Ende ist halt, ne, also, halt sehr banal und zu einfach und auch zu unspektakulär.
Einfach unspektakulär, genau. Also er fällt halt quasi in diese Ursuppe, wo man, der Film vermittelt die ganze Zeit, da unten so, ne, das Haus ist hier
auf. Böse, ja.
Da ist es urböse, da sind vor, ne, Generationen, da ist schon schlimme Sachen passiert, da muss es die Ursuppe sein. Und dann, ja, hat es gar keine Auswirkungen auf ihn, wo ich mir dachte so, hä? Also die Konsequenz, weißt du, es hätte so ein The Mist-Ende sein können. Die Konsequenz so, er fällt da rein, ist böse, kommt zum Auto zurück und knallt alle ab. So, das wäre ein krasses Ende gewesen, so, weißt du? Das stimmt. Aber nee, er steigt halt ein und fällt weg und alles ist gut. Und dann war es halt, dann kommen die Credits. Und da war ich auch echt so, weil die, das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, das Ende. Und da war ich echt so, echt jetzt? Und ich habe halt mit meiner Freundin geguckt, mit Franzi, und sie ist ja so bei übertürlichen Sachen sehr anfällig. Und sie hat sich auch ein bisschen gegruselt so, ne? Sie hat ja auch so, sie glaubt an Geister, so sagen wir mal so. Und sie hat auf jeden Fall Schwingungen. Und das funktioniert bei ihr meist ganz gut. Aber am Ende war sie dann auch echt so, er ist ernsthaft jetzt so? Also wirklich, das zieht einfach null. Du sitzt dann wirklich da und bist so, das war's jetzt?
Ja, das ist halt.
Aber vor allem.
Ja, bitte, Pascal.
Weil der Film es dann ja auch tatsächlich mal final schafft, auch mal halt aufs Gas zu treten und doch mal durchzutreten, dann immer bis zu diesem Punkt, wo er dann in dieses Loch fällt. Das ist ja auch, wir hatten ja davor schon mal ein, zwei Momente. Wie viele
Minuten sind es? 2 Minuten?
Ja, es ist nicht lange. Das ist das Problem. Er ist dann halt auch im dritten Akt, hat er schon ab und zu so ein paar Momente, wo man denkt so, okay, krass, jetzt könnte jetzt unter Umständen mal die Kacke am Dampfen sein, aber dann fährt er halt wieder so ein Gang und dann wird's halt wieder, und ich wollte gerade noch etwas erwähnen, was zu dem passt, was du eben gesagt hast, Chris, mit bezogen auf den Exorzisten. Das ist etwas, was mir gerade wieder einfällt, was ich komplett vergessen habe, was theoretisch das noch unterstützen würde, ist ja dann halt nicht nur die Prominenz dieser geistlichen Figuren, sondern es gibt ja noch, und ich weiß auch nicht, ob, vielleicht hatte der sogar eine Relevanz für die Geschichte, ich habe es vergessen, aber diesen komischen Sergeant, der den es ja auch noch gibt, der immer irgendwie die Familie beobachtet und das Haus, der sich dann später auch noch mal kurz mit den einen, mit dem Kumpel von dem Peter Delaney unterhält, ja, hat, weiß ich nicht, ob das, also, der hat ja auch nur Sinn ergeben, könnte vielleicht auch einfach nur reingeschrieben worden sein, weil es eine ähnliche Rolle im Exorzisten gibt, aber.
Das glaube ich auch.
Und was mich auch total verwirrt hat, war dieser biertrinkende Nachbar.
Ach ja!
Das habe ich nicht verstanden, das war fast ein bisschen wie bei Mulholland Drive, hinterm Diner, diese Szene. Diese legendäre.
Ja.
Die war so, warum? Also war die auch spooky, weil das war so random. Sie telefoniert ja mit dem Priester, kommt nicht durch, die Leitung knackt ja, dann klopft sie an der Tür, dann ist ja dieser Nachbar so, lass mal Bier trinken zum Sixpack. Ja. Und dann geht sie wieder zum Telefon, kommt wieder und er ist einfach weg. Und das wird ja auch nie wieder erklärt.
Naja,
das war, wahrscheinlich einfach. Das mochte ich, das war irgendwie war das schön weird, weil es irgendwie auch so nicht greifbar war. So, was sollte das jetzt?
Ja, aber es kann auch einfach sein, dass das Drehbuch einfach schlecht ist.
Er kann sein.
Ich glaube, es ist auch so.
Bei mir hat es funktioniert. Ich fand das eine schön seltsame Szene einfach. Vielleicht war es ein betrunkener Geist.
Ich habe noch einen Text gelesen. Ich glaube, das war vom Kollegen Oliver Nöding. Das fand ich ganz treffend. Der hat geschrieben, dass er am gruseligsten am Film die Aussicht fand, dass die Familie dort einfach für sowas $80.000 verbrannt hat, die sie vermutlich nicht wiederbekommen. Und dass er das am gruseligsten fand am Film.
Das ist der wahre Horror, ja.
Ja, das fand ich eigentlich ganz treffend. mal, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist so ein bisschen, außer jetzt, also wir haben natürlich schon was zum Score gesagt, der uns dann durchaus doch beeindruckt hat. Aber vor allem visuell, muss ich sagen, fand ich den Film eben ja fast so ein bisschen trist und langweilig, wie eben auch die Geschichte. Also ich habe dort irgendwie bei Rosenberg keine richtige Handschrift erkannt. Und man merkt irgendwie, dass das Drehbuch ursprünglich auch mal für so einen DTV-Film, das sollte ja ursprünglich ein Fernsehfilm werden. Und das Ganze wirkt auch so ein bisschen wie so eine Auftragsarbeit, so uninspiriert irgendwie. Also ich erkenne da nicht wirklich irgendwas Originelles an der ganzen Sache, an der visuellen Gestaltung. Wie hat euch das gefallen, Pascal vielleicht?
Ja, also was mich tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht hat, jetzt auf visueller Ebene, ist halt, der Film ist verhältnismäßig viel braun und braun. Und auch das Haus ist, ja, ich meine, es soll ja auch kein Klischee-Spukhaus sein. So, es soll ja in Anführungszeichen halt ein normales Haus sein. Aber irgendwie hat es mich trotzdem so ein bisschen abgefuckt, dass sie halt, auch wenn sie da einziehen, es ist halt schon ziemlich runtergerockt. Und die geben sich auch nicht wirklich viel Mühe, das irgendwie ein bisschen wohnlich zu machen. Und auch wenn du dann das Kind siehst in ihrem Kinderzimmer mit den versifften Wänden und so. Ich meine, es ist ja, vielleicht passt es ja auch irgendwie dazu, dass man so ein bisschen unangenehme Atmosphäre erzeugt. Aber das hat sich für mich auch so ein bisschen, keine Ahnung, irgendwie falsch angefühlt einfach. So, ich kann es nicht so ganz beschreiben. Und generell wirkt halt das ganze Set-Design, ja, ich würde jetzt dem Film nicht, also ich bin mir nicht sicher, dass das einfach nur lieblos war. Vielleicht war das auch absolut Absicht so, dass das halt alles ein bisschen, ja, basic aussieht. Aber ich, ja, hätte mir da jetzt halt gern ein bisschen mehr einfach gewünscht, dass da ein bisschen auf visueller Ebene ein bisschen mehr passiert mit dem Haus. So, da ist es dann halt doch eigentlich nicht wirklich etwas.
André?
Ja, meine 5 Cent.
Naja, es würde halt ja passen dazu, ne? Wenn der, also der Film ist ja sehr gesetzt und haben wir ja gerade gesagt, wenn das so die Ambition war, dass das Ganze irgendwie unaufgeregt wirkt, weil es halt echt und natürlich und auf wahrer Begebenheit beruhen soll, dann würde es ja dazu passen. Es ist halt ein normales Einfamilienhaus und es ist halt, ja, wie du sagst, es ist abgerockt. So, da müssen die auf jeden Fall noch investieren. Wie du gerade sagst, an manchen Wänden ist kein Putz. Dieses eine Zimmer mit den Fliegen sieht auch aus, einfach, ja, das ist auch so eine Abstellkammer mehr oder weniger. Das musst du eigentlich halt renovieren. Und klar, sowas dauert natürlich, ne? Das kannst du nicht alles an einem Tag machen.
Das stimmt.
Aber ich gebe dir sonst trotzdem recht, auch das Zimmer von dem Mädchen, da ist halt ein Bett, dieser Stuhl und dieser Wandschrank, das war's. Irgendwie mehr ist da gar nicht drin. Also es ist alles so, es sieht aus, als ob sie reingehen, alles steht schon da, noch vor den Vormietern, die belassen es einfach so, wie es ist. Und das stimmt schon. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, wenn das der Anspruch war, dass alles so schön gesetzt und normal und sehr, sehr grundiert zu inszenieren, dann ist ihm das gelungen tatsächlich, weil ich finde auch, das ist eben genau das, der Film ist unaufgeregt in jeder Faser. Und das spiegelt halt Charaktere, Klamotten, Kostüme, Setdesign, alles wieder. Aber es ist dort eben auch dafür, dass man sich nirgendwo jetzt dran groß visuell erfreuen kann, natürlich. Ich glaube, das visuell Spannendste sind auch diese Nachtszenen, wenn es gewittert und stürmt, er da zum Bootshaus geht und dann siehst du dieses im Mondlicht, dieses Boot im rauen Wasser auf und ab schweben und dann gibt's da so eine Einstellung, wo du quasi die Kamera aus dem Bootshaus rauszoomt, dann durch das Bootsfenster ans Haus ran, so, das war ganz nett, da gibt's so ein, zwei Einstellungen, die ganz, ganz okay sind. Das war, glaube ich, das visuell wirklich tatsächlich aufregendste, wenn man mal noch die Close-Ups von den 1000 Fliegen jetzt irgendwie mal noch rauslässt. Aber sonst, sonst gibt's da auch gar nichts Großartiges zu erwähnen, was jetzt irgendwie visuell aufregend wäre, nee.
Okay. Bevor wir gleich noch auf ein paar weitere Amityville-Filme eingehen, würde ich euch bitten, ein kurzes Resümee zu diesem Film zu geben. Pascal.
Mhm. Ja, also hatte ich jetzt wirklich sehr viel Spaß. Also nein, ich hatte jetzt, anders ausgedrückt. Also großartig unterhalten hat mich der Film nicht. So, das kann ich jetzt aber auch nicht dem Film wirklich zur Last legen, denn er ist ja, das haben wir ja auch am Anfang gesagt, mitunter auch einfach, er ist wiederum die Ursuppe für das Haunted Horror House Genre oder zumindest sehr viel auf den Weg gebracht, was wir jetzt halt in so zahlreichen anderen Produktionen immer wieder gekaut.
Ich muss kurz einen Einwurf machen, bevor uns Unvollständigkeit vorgeworfen wird. Also es gab natürlich auch vorher schon andere Filme, die das Thema hatten. The Haunting zum Beispiel als prominentestes Beispiel. Nicht, dass uns hier noch einer nachsagt, dass das hier der absolute Urvater wäre. Aber zurück zu dir,
Pascal. Ja, okay. Ja, okay, klar. Aber ja, nichtsdestotrotz ja, dann zumindest sagen wir mal Popularität, so viel Popularität ausgelöst hat, dass ja halt einfach viele Tropes sich dann im Laufe der Zeit ja verselbstständigt haben, sich dann in weiteren Filmen, die dieses Genre bedienen, festgesetzt haben. Deswegen kann ich dem Film jetzt schlecht vorwerfen, dass mich halt diese Tropes mittlerweile langweilen, weil der Film ist von 1979 und es ist halt ja jetzt gute 40 Jahre her. Nichtsdestotrotz gibt's halt auch andere Filme, die Genres, sagen wir mal, jetzt auch nicht mitbegründet haben, aber zumindest populär gemacht haben. Das berühmteste Beispiel wahrscheinlich Halloween von John Carpenter, der dann halt auch vielleicht so der erste Slasher seiner Art war oder zumindest daran teilgehabt hat und gleichzeitig aber auch halt ein Brett ist, das man heute noch fabelhaft gucken kann. Und das ist halt dann bei Amityville Horror halt leider nicht der Fall. Deswegen ist das wahrscheinlich eher ein Film, den ich Menschen empfehlen würde, die sich halt wirklich fürs Genre und für die Geschichte des Genres interessieren, die, ja, den Film halt gucken möchten, weil es halt ein Klassiker ist, vermutlich auch zu Recht ein Klassiker ist, der durchaus wichtig war für die Geschichte, aber wem es jetzt wirklich darum geht, einen richtig guten Haunted House Horrorfilm zu gucken, der einen gruselt und der einen irgendwie dann auch unterhält, dem würde ich aber sehr stark davon abraten. Und so aus dieser Warte kommt dann auch jetzt halt meine Bewertung. Ich habe dem Film 2,5 Sterne gegeben, weil ja, sehr unterhalten war das halt dann für mich nicht.
Ein Horrorfilm für Leute, die einen Horrorfilm sehen wollen, der eben nichts enthält, was einen Horrorfilm ausmacht. Keine Spannung, keine Gewalt. Kein Grusel, nix. André.
Ja, vielleicht dann doch eher was für ja, Kapitalisten, die mal weinen wollen, wenn gut investiertes Geld den Bach runtergeht. ich kann im Großen und Ganzen bei Pascal eigentlich mitgehen. Also ich habe ihm auch 2,5 gegeben, kann ich direkt sagen. Aus folgenden Gründen einfach A. Ich gebe ihm schon, dass er ein Klassiker ist. Wie du gerade sagst, Chris, ist komplett richtig. Er hat natürlich nichts, das Genre nicht begründet, aber er hat es mitdefiniert. Und er war einfach wichtig. Und er durch den Erfolg und die Popularität, das er ausgelöst hat. Ich meine, wir kommen ja gleich noch drauf. Er hat 75.000 Nachfolger und Reboots und Remakes nach sich gezogen, allein in der Reihe. Und einfach, wie gesagt, einfach, er wurde auch oft zitiert, sei es in Parodien oder in wirklich auch ernsthaften Haunted House Horrorfilmen, so. Und das muss man ihm einfach lassen. Und aus der Perspektive, wie Pascal sagt, wer sich da einfach genretechnisch weiterbilden will und den nicht kennt, so, man kann den schon einmal gesehen haben, ruhig auf jeden Fall, wenn man eben im Genre sich beheimatet fühlt oder sich auch gerne auskennen möchte oder wie auch immer, wenn man Zitate gerne greifen möchte, dann sollte man den so als Wegweiser da einmal mitnehmen. Als Film rein funktioniert er einfach heute nicht mehr so richtig. Man hat andere Sehgewohnheiten, und wenn es wirklich auch nur dieses Conjuring-Jumpscare-Fest ist, so, ja, das erschreckt eben einen, weil natürlich die Mechaniken da heute anders bedienen. So, das gibt's halt in dem Film nicht. So, der eine wird sagen, es ist super, ich hasse Jumpscares so, aber der andere wird sagen, ja, aber wenn mich der ganze Film einfach nur zum Gähnen bringt, dann war es auch kein Horrorfilm, ne, Chris? Das ist ja quasi dein Fazit, wenn ich das schon mal wegnehmen kann. Und da hast du ja auch mit Recht so. Der Film hat halt nicht wirklich was ihn wirklich als Horrorfilm definiert. Es ist ein vielleicht eher sogar ein übernatürlicher Thriller, wenn man so sagen möchte. Und so, ich fand ihn nicht ganz so schlecht, glaube ich, wie ihr beide. Ich hatte schon irgendwie in Anführungszeichen Spaß mit dir. Ich mag die Figuren, die Schauspieler sind sehr gut, allen voran eben hier im Lead Brolin und wie heißt sie? Meta? Nee, wer ist sie?
Killer,
genau. Die beiden spielen wirklich super, den kaufe ich das ab, die bringen da Leben rein irgendwie. Auch wenn sie teilweise ein bisschen overacten, aber es passt dann auch immer zu den Situationen, zu den Charakteren, alles cool. Die Kinder sind ziemlich durchsichtig, finde ich. Das ist jetzt nicht so im Fokus auch, obwohl sie es hätten sein können. So, das funktioniert alles. Und ich mag auch das Haus und ich finde, es ist stimmig soweit. Und auch wenn wir, wie wir es gesagt haben, wenn es sehr flach inszeniert ist und ohne große Aufreger, sei es optisch und ja, visuell generell einfach nicht der spannendste Film. Audio ist gut, der Soundtrack macht Spaß, der passt auch, der erzeugt auch, der trägt viel zu der Atmosphäre auch dann bei, wenn er eingesetzt wird, richtig, der Score. Und ja, und ansonsten hast du wirklich nur ein paar Einzelszenen, die eben wirklich rausstechen mit den Fliegen, mit der Hand und ja, vielleicht am Ende noch eben diesem Red Room und so weiter. Es gibt ein paar kleine Szenen, so, die sind recht ikonisch, als das Blut dann aus den Wänden quillt, aus der Treppe und so, ne, das sind auch alles so kleine markante Sachen, die da drinstecken Und die kann man so mitnehmen, aber es ist ja im Endeffekt, wie gesagt, gerade dann das Ende durchs Finale, das sich am Anfang noch recht spannend aufbaut, aber dann eben in so einem, ja, in einem völligen, fast schon Happy End ohne Konsequenz ausgeht. Da bleibt man einfach so ernüchtert zurück dafür, dass man davor auch so viel Slowpace durchmachen musste, sag ich mal, und so auf was gewartet hat, auf den typischen Payoff, auf irgendwas, was noch raussticht, irgendwas Gewaltiges irgendwie, das passiert einfach nicht. Und das ist am Ende einfach dann ernüchternd und deswegen, also 2,5 mit einem halben Stern, Kultbonus so quasi, also muss man schon wissen, auf was man sich einlässt, definitiv.
Der kam übrigens tatsächlich bei vielen Kritikern gar nicht so gut an, wie man denken möchte. Also zum Beispiel Roger Ebert hat ihm, glaube ich, sogar fast die Tiefstwertung gegeben, wenn es nicht sogar die Tiefstwertung war zum Beispiel. Und das liest sich auch, wenn man nicht, ich lese ja immer in Vorbereitungen auf unsere Episoden auch immer so ein bisschen quer, was die Leute vor allem eben damals zum Release-Zeitpunkt der Filme so von sich gegeben haben. Und das war dann doch auch ernüchternd bei Amityville Horror. Umso überraschender ist es dann eben, dass der eben so ein Box-Office-Hit war damals, was er für mich eben gar nicht rechtfertigt, weil wenn ich bedenke eben, der Film kam ein paar Tage nach Alien ins Kino, ein paar Monate nach Halloween und sogar ein paar Jahre nach dem Exorzisten, und da ist das hier im Vergleich doch echt ein laues Horrorlüftchen und ein sehr zahmer Vertreter seines Genres. Und also wie gesagt, das, was André gesagt hat, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also ist auf jeden Fall wegweisend für das, auch für das heutige Gruselkino, aber das macht ihn für mich nicht zu einem guten Film. Also die Besetzung rettet da noch einiges, aber das lässt überhaupt nicht über den extremen Mangel an Grusel, Spannung und irgendwelchen Highlights hinwegsehen. Ich finde, das Skript ist sehr leblos und sehr, wirkt sehr gestänzt. Es ist auch schlecht aus meiner Sicht, und audiovisuell kann der Film eben auch nicht viel, außer eine dröge und triste Inszenierung, die eben ab und zu von dem zugegebenermaßen sehr gelungenen Score aufgeheitert wird. Aber ich muss sagen, ja, Klassikerstatus, aber das ist tatsächlich für mich mal einer der seltenen Filme, die als Klassiker bezeichnet werden, die diesem Status in keiner Weise gerecht werden, aus meiner Sicht. Deswegen bin ich bei nur 2 Sternen tatsächlich. Und glaube ich.
Wie gesagt, halt der Erfolg, ich glaube schon, dass da wirklich viel mit dazu gespielt hat, dass es eben wirklich ein fundierter True Crime, auf einem Fall basiert hat, den es echt gab in Amerika, und ich glaube, das haben viele dann
auch. Und der Romanerfolg auch, als, ne? Das Buch war halt sehr erfolgreich.
Ja, genau. Das ist natürlich auch klar. Und daraus entstanden der Hype. Ich glaube schon, dass da viel auch so lokal Interesse mitgespielt hat, einfach, ja.
Ja. Ich hatte es angekündigt, es gibt eben sehr viele andere Filme noch aus dieser Reihe. Ich will sie gar nicht alle aufzählen. Ich habe aber mal so ein bisschen auch hier ein bisschen quer gelesen und zumindest rausgefunden, dass Amityville 2 The Possession ein Prequel ist und tatsächlich ganz gut sein soll, ebenso wie der Film Amityville 1992, It's About Time, auch wieder ein geiler Untertitel, muss ich sagen. Und herausgefunden, dass die Filme Amityville 3D, The Amityville Curse, The Amityville A New Generation, Amityville Haunting, Amityville Asylum, Amityville Playhouse, Amityville The Vanishing, Amityville Terror, Amityville Exorcism und Amityville Mount Misery Road sehr schlechte Filme sein sollen, zu denen, die wir gleich nochmal ganz kurz anreißen, die kommen noch dazu. Und es kommt demnächst wohl, André, ein Hai-Film raus namens Amityville Island?
Ja.
Danke.
Es gibt also mehr als ja, muss ich nicht sagen. Es ist ein High-Trash-Film, ich habe nur gelesen, also der Trailer ist schon wie immer schlecht bei solchen Filmen, aber vor allem zeigt er schon, da ist nicht viel Hai drin. Also es geht tatsächlich wohl auch wieder um ein Haus auf einer Insel, das irgendwie, da passiert irgendwas und die Umwelt wird davon beeinflusst und wohl auch eben unter anderem das Sea Life wird beeinflusst. Und anscheinend gibt es dann auch irgendwie Monsterhai, aber das ist anscheinend, der Hai ist auf dem Cover, aber anscheinend gibt es im Film nur 2 Minuten Hai oder so. Also irgendein B-Movie-Trash-Scheiß.
Hat jemand von euch denn das Remake gesehen aus dem Jahr 2005 mit Ryan Reynolds?
Ja.
Fandst du den auch tatsächlich besser als das Original?
Ich habe den ebenso lang nicht mehr gesehen. Von wann ist der? 2005?
2005, ja. Ich habe den auch nur einmal gesehen.
Den habe ich, glaube ich, auch nur einmal. Ich habe den auch noch auf DVD. Nee, oder ich hab ihn aussortiert. Ich hatte ihn auf jeden Fall auf DVD. Und ich hab den auch locker seit 10 Jahren nicht gesehen. Müsste ich auch nochmal nachholen. Also nochmal auffrischen, glaube ich.
Also
aber in meinem Kopf war der nicht so schlecht.
Ja, der kam auch nicht gut weg, aber in meiner Erinnerung habe ich den so ein bisschen als unterschätzt und ganz gut eingestuft, so glaube ich im 3-Sterne-Bereich. Aber tatsächlich müsste man den sich wirklich nochmal angucken. Aber ich glaube, ich fand den gar nicht so schlecht. Etwas besser in Erinnerung habe ich tatsächlich Amityville The Awakening. Das ist ja auch so ein Film, der eine sehr desaströse Produktionsgeschichte hinter sich hat, der 3 Jahre lang verschoben wurde, also der schon 3 Jahre lang fertig mal wieder, das kennen Sie ja, jetzt fange ich an, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu siezen, das kennen Sie ja bereits aus anderen Filmen, wie Jason X oder was war noch unser Paradebeispiel mit verschobenen Filmen?
Underwater?
Underwater, genau. Dass Filme einfach sehr lange in irgendeiner Schublade liegen, weil es da Lizenzprobleme gibt, Rechteinhaberprobleme, Rechteinhaberwechsel und so weiter. Und auch hier war es so, dass der Film einfach 3 Jahre lang in der Schublade lag, bis der dann mal rauskam. Und das sieht man, das hört man, das fühlt man. Das wurde so viel an dem Film herumgedoktert und operiert, dass da am Ende wirklich nur eine Katastrophe bei rauskommen musste. Und es ist halt traurig so, weil halt Frank Calhoun, der Regisseur, der halt eben auch einen Film wie Maniac, das Maniac-Remake gedreht hat, dass der halt so einen Kack hier abliefern musste, aufgrund der ganzen Geschichten, die sich dort im Hintergrund abgespielt haben. Aber er ist halt auch technisch schwach, cast-schwach und das Drehbuch ist der blanke Horror. Also ich glaube, ich habe den vor 2 Jahren oder so gesehen. Ich glaube, der ist bei 1 Stern gelandet.
Ich hatte ihm 1,5 gegeben, ja.
Ja, so in dem Bereich, ja, du hast den auch gesehen, würdest du wahrscheinlich mitgehen dann, ne?
Der war furchtbar. Also der hatte, also 1,5 glaube ich wirklich nur, weil der 1-2 nette Scares sogar hatte, die ganz gut funktioniert haben, aber halt Story, Schauspiel, alles andere ist halt
okay, wirklich... War Bella Thorne da die Hauptdarstellerin?
Ja, ja, ne? Ja. Und dann, es ging ja ganze Zeit da um, wer war es noch, einer lag noch im Koma, war das die Oma ja. Oder, ja, und das war, ach, weiß nicht, das war alles so, nee, das war alles überhaupt nicht durchdacht und es wirkte alles auch so billig und nee, also null, da hast du auch, das war dasselbe Problem, da hast du auch so null Frank Calhouns Handschrift drin gesehen, wo du schon gemerkt hast, der ganze Film wurde ihm wahrscheinlich komplett vordiktiert und zerschnitten und keine Ahnung, also der ist wirklich Katastrophe.
Und tatsächlich ist der andere, über den ich ja bereits in den unseren Quarantänetagebüchern berichtet habe, The Amityville Murders von unserem Podcast-Freund Daniel Ferron, der ist halt noch mal eine Stufe drunter. Also das ist wahrscheinlich, da haben mir tatsächlich auch die Worte gefehlt. Also wir hatten ja
ich
auch.
Ich merke schon, ihr findet jetzt schon wieder die Worte.
Ja, ja, wir haben ja auch schon so oft über ihn geredet. Es ist eigentlich auch traurig, dass wir so oft über ihn reden müssen, weil er ja eigentlich nur Grütze abliefert. Wie gesagt, beste Erinnerung, ihr erinnert euch vielleicht, der hat auch The Haunting of Sharon Tate gedreht und zuletzt The Murder of Nicole Brown Simpson. 2 der allerschlechtesten Filme der letzten Jahre überhaupt und eben The Amityville Murders gehört da auch so.
Also ich würde ihn gerne mal einladen in Podcast hier und dann würde ich ihn gerne mal interviewen und ihn einfach nur eine Frage stellen, und zwar warum?
Ja, vor allem, der Typ ist ja eigentlich, könnte er doch so ein seriöser Typ sein. Ich meine, der hat doch auch super Dokumentation gemacht. Never Sleep Again, Crystal Lake Memories. Und vor allem, er geht da halt so seriös ran und fast mit journalistischer Tiefe. Und dann, gerade wenn er seine realen Verbrechen verfilmt, dass er dann auch so unseriös und auch so geschmacklos rangeht, dass er halt einfach Sachen verdreht, eben wie in diesem Sharon Tate-Film, aber auch hier in diesem Film, dass es einfach weird ist, ja. Aber es ist auf jeden Fall so ein bisschen, geht so Richtung Remake Amityville 2. Aber es ist irgendwie, ja, du merkst halt bei Ferron, dass er halt nie Interesse hat, etwas an der Wahrheit aufzudecken oder die Wahrheit, soweit es möglich ist, darzustellen oder zu präsentieren. Er macht halt immer das genaue Gegenteil. Aber es ist halt auch so, dass es auch trotzdem langweilig und ungruselig und nicht atmosphärisch ist, weil es halt auf Unterhaltungsebene auch überhaupt nicht funktioniert und er ist halt technisch auch immer schnell am Limit, wenn du dann das war halt in diesem Film so simple Sachen wie ein Haus, was im Regen steht, das hat er halt mit Greenscreen und CGI gelöst, ne, und das ist halt schon traurig, so eine banale Sache einfach und der Typ ist einfach, ich hoffe einfach, dass der irgendwann mal aufhört, weil es halt auch respektlos ist, sich so solche wahren Schicksalsschläge einfach in so bekackten Filmen auszuschlachten. Ja, nee, wirklich nicht. Muss ich sein. Ja, also es gibt da wirklich mit deutlichem Abstand vermutlich mehr schlechte Filme als irgendwas Gutes an diesem, ja, wir nennen es jetzt mal trotzdem in Anführungszeichen Franchise. Aber ich bin irgendwie auch ein bisschen gewillt dazu, mir doch den anderen Kram auch mal anzusehen. Also es gibt zum Beispiel auch in den USA gibt es auch so ein paar Boxen, die dann zum Beispiel davon 4 Filme haben und damals 2 Filme haben. Also mich interessiert das schon. Also den 2. würde ich mir auf jeden Fall gerne mal angucken und auch irgendwie auch den 3D-Film irgendwie. Ich weiß nicht, also ich bin schon angefixt, Und es ist ja okay, wenn man halt weiß, dass man größtenteils nur Schrott bekommt, ne? Dann kann man ja auch dann mit einem anderen Gefühl rangehen an der ganzen Sache. Aber gefixt bin ich schon ein bisschen an dem Rest. So, wie sieht's da
also, bei dir aus? Also ich weiß halt, dass ich auf jeden Fall, ich weiß, dass ich mehr Teile kenne, wieder hier. Irgendwann mal gesehen, weißt du, typisch auch wieder Fernsehen, liefen ja früher rauf und runter, so wie das RTL 2 Nachtprogramm und sowas halt. Ich bin mir sicher, dass ich noch mehr von denen gesehen habe, aber ich weiß halt nicht mehr welche, konnte ich nicht mehr zuordnen. Also bewusst jetzt den ersten, das Remake und den Awakening, die drei weiß ich auf jeden Fall bewusst, dass ich die gesehen habe. Aber ja, die weiteren, also 2, 3 so und so, das müsste ich einfach auch nochmal auffrischen. Vielleicht können wir ja irgendwann nochmal so eine Nachlese machen irgendwie. Mhm.
Ja. Gegen Geld. Auf jeden Fall auch. Na, wie sonst? Ich hätte auf jeden Fall auch Bock nochmal, mich da ein bisschen reinzugucken. Ich meine, die gehen ja dann hoffentlich auch nicht alle 2 Stunden. Ich weiß gar nicht, ob
das erwähnt haben. Nee, mit Sicherheit nicht.
Das ist halt auch nochmal so ein Punkt. Der Film ist halt auch nicht kurz.
Stimmt, haben wir gar nicht gesagt. Genau, der dauert halt 2 Stunden, das ist der erste. Genau, das ist auch, der ist zu lang.
Ja, und sie fühlen sich an wie 3.
Ja, ich frage mich ja noch, ich meine, Amityville ist ja, haben wir gesagt, ist True Crime. Und es ist halt echt so ein Örtchen, das es ja natürlich noch gibt mit so 10.000 Seelen in den USA. Wie sich das anfühlt, wenn man halt da irgendwie, keine Ahnung, lebt und da gibt's halt so, keine Ahnung, über 20 Filme mit deinem fucking Dorf, 10.000 Leute halt im Namen, ob es dann irgendwie auch dort in Amityville so diese 5, weiß ich nicht, Late Teenager Horrorheads gibt, die dann irgendwie einmal im Jahr sagen, geil, machen wir ein Amityville Filmfestival bei uns im Keller und wir ballern uns die ganze Zeit nur diese schlechten Horrorfilme über unser kleines Örtchen rein. Es ist, keine Ahnung, irgendwie eine ganz ulkige Vorstellung.
Ich fand ja noch ganz interessant, ich hatte ja damals auch schon in dem Quarantäne-Episode gesagt, dass ja auch der Ronald Butch DeFeo, der sitzt ja auch heute noch in Haft, also
in
der Haftstrafe.
Der, gibt ja auch, hat immer mal wieder auch Interviews gegeben, wo er dann wieder eine neue abgefahrene Geschichte darüber erfunden hat.
Er schreibt wahrscheinlich die Drehbücher hinter Gittern und verteilt die dann immer wahllos an irgendwelche Regisseure. Ja, mach du mal, hier, ich habe jetzt hier einen Hai-Film geschrieben für euch.
Es kann halt echt sein. Ja, da hat ja die Schuld schon, glaube ich, mittlerweile auf. Er hat sie öfter mal auf seine Schwester geschoben, dass sie angeblich alle umgebracht hat und dann er aus Versehen sie und ist aber sich auch immer nicht einig. Es ist, also,
er hat ja auch das, was sie im Film ja auch sagen. Er hat ja auch dann oft gesagt, es waren irgendwelche Stimmen, ne? Also ihm wurde es befohlen von einer unbekannten Macht irgendwie.
Ja, alles, was sich halt aus dem Knast holt oder was er hofft, dass er ihn da rettet. Wenn man Bock hat, da kann man sich noch ein bisschen reinfuchsen. Das ist schon ganz kurios, wenn auch natürlich zugleich tragisch.
Ja, das soll es für heute gewesen sein. Kleiner Ausblick auf nächste Woche. Es wird qualitativ, zwar also podcast-technisch auf diesem Niveau bleiben, aber der Film, den wir besprechen werden, der ist vermutlich noch mal mindestens eine Kategorie tiefer anzusehen als dieser Amityville-Film von heute. Also freut euch schon mal drauf. Und bis dahin, schaut euch Filme an. Der geht ins Kino, passt mir nicht so gut aktuell, der Spruch.
Kauft euch Mediabooks.
Kauft Mediabooks. Und bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris, André und Pascal. Auf Wiederhören.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.